SRF 2 Kultur.
Zwei sind die Regel, drei die Ausnahme. Die menschlichen Chromosomen treten meist als Paar auf, selten aber auch zu dritt.
Der ist um 21, ist, wenn es zwei X hat und in der Mitte ist ein Chromosom. Und so bin ich auf die Welt gekommen.
Der Mensch hat 23 unterschiedliche Chromosomen. 23 Chromosomen, die in jedem Zellkern doppelt vorhanden sind und manchmal eben auch dreifach, mit vielfältigen Folgen.
Man merkt es an den Augen an, Form, Hinterkopf leicht oberflächlich und man sieht an dieser linken Hand Lebenslinie. Sie gehen hier gerade durch.
Die Trisomie 21 ist die bekannteste Form der Trisomie, doch kann grundsätzlich jedes Chromosom verdreifacht vorliegen. Die Vielfalt der Behinderungen ist gross und meist nur grob vorhersagbar.
Ich lese sehr gern, aber nur mit Grossbuchstaben. Ja, was ich manchmal auch kann, beide Beine hinter dem Kopf haben. Und ich habe mit der Zunge bis zum Nasenspitz rauf.
Sie hören Kontext, die vielen Gesichter der Trisomie. Ein überzähliges Chromosom und seine Folgen. Eine Sendung von Katharina Boxler mit Peter Mini.
Was man nicht vergessen darf, ist, dass die Unterschiede zwischen Betroffenen natürlich sehr groß sind.
Mit Barbara Jeltsch.
Förderung ist ein wichtiger Faktor, aber man kann nicht durch Förderung das Kind normal machen. Das geht nicht.
Und mit Astrid Gier.
Down-Syndrom, Trisomie 21, man sieht es, aber man merkt es nicht von der Selbstständigkeit her bei mir.
Astrid Gier wurde mit der bekanntesten Form der Trisomie geboren, mit Trisomie 21, auch Down-Syndrom genannt. Sie kam vor 38 Jahren als jüngstes von vier Mädchen zur Welt. Professionelle und auf die individuelle Behinderung zugeschnittene Förderung ist in den 1970er und 80er Jahren noch kaum entwickelt. Astrid kommt ins Schulheim.
Ja, so bin ich eben in die Sonderschule, die Schulfamilie-Schule gegangen. Es hat mit verschiedenen Behinderungen, die dort in die Schule gehen, mit leicht geistig Behinderten oder auch Körperbehinderten. Ich war in der Unterstufe, nachher in der Oberstufe. Nicht normal ist, sondern einfach mit verschiedenen Behinderungen.
Astrid Giers Weg war und ist ein spezieller. Lernen, lieben, arbeiten und wohnen finden meist jenseits der Mehrheitsgesellschaft statt.
Also arbeiten und wohnen tue ich im Brandi hinten, im Stiftung Brandi. Das gehört auch zu Luzern. Und ich habe einen Freund, einen Partner, eine Paarwohnung. Und ich arbeite dort in der gewerblichen Fertigung.
Was ist denn Ihr Beruf? Was machen Sie genau?
Ja, es gibt verschiedene Arbeiten, die es dort gibt, von den verschiedenen Kunden. Und die Arbeit, die sie uns geben, die wir herstellen und daran arbeiten.
Was haben Sie denn jetzt diese Woche so gemacht?
Ja, Medela, das ist eine Brustpumpe für die Frauen, die im Spital verteilt wird, zusammengesetzt und eingepackt.
Und das arbeiten Sie jeden Tag 8 Stunden?
Also im Gesamten arbeite ich 100%. Das geht wunderbar. Bei einem, der gerne schafft.
Übers Wochenende besucht Astrid Gier oft ihre Eltern. Unter der Woche aber lebt sie in einer Wohngemeinschaft mit anderen behinderten Menschen. An 2 bis 3 Abenden pro Woche, unterstützt und beraten durch eine Betreuungsperson, funktioniert der WG-Alltag weitgehend autonom.
Also bin ich für eine WG, 7 Nacht, bin selbstständig, du selber haushalten und kochen. Einkaufen, den Morgen bereit machen und das, was immer gemacht werden muss, mit Haushalt, mit Putzen. Alles alleine. Waschen tue ich auch alles selber. Das geht wunderbar.
Haben Sie noch nie einen roten
Socken gemacht? Nein, noch nie.
Astrid Giers Trisomie ist die bekannteste, aber nicht die häufigste. Jeder der 23 menschlichen Chromosomentypen kann im Zellkern statt paarweise auch dreifach vorkommen. Anstelle der üblichen 46 Chromosomen befinden sich in diesem Fall 47 Chromosomen im Zellkern. Leichte bis schwerste Entwicklungsstörungen sind die Folge, sagt Peter Mini, medizinischer Genetiker am Universitätskinderspital Beida Basel.
Die meisten Trisomien sind mit dem Überleben des Kindes nicht vereinbar. Und das gilt insbesondere für die großen Chromosomen.
Chromosomen sind fadenförmige Gebilde, die Gene und damit die Erbinformation eines Lebewesens enthalten. Große Chromosomen beherbergen mehr Gene als kleine Chromosomen. Deshalb gilt, je größer das Chromosom, desto folgenschwerer ist eine Verdreifachung desselben. Alle Trisomien gehen mit einer erhöhten Fehlgeburtsrate einher. Untersuchungen an Fehlgeburtsgewebe zeigen, dass jede zweite Fehlgeburt Folge einer Trisomie ist.
Chromosom 21 ist ja eins der kleinsten Chromosomen. Fehlgeburtswahrscheinlichkeit ist höher als beim normalen Chromosomensatz. Wir schätzen so etwa 30% zusätzlich für die Zeit zwischen der 12. Woche und dem Geburtstermin. Aber bei den großen Chromosomen führt die Trisomie praktisch mit Sicherheit zur Fehlgeburt.
Das gilt zum Beispiel für das Chromosom 1, das größte Chromosom. Es beinhaltet 8% des gesamten Erbguts des Menschen. Liegt es statt als Doppelsatz, also Disom, dreifach Trisom vor, stirbt das entstehende Leben sehr früh. Meist im ersten Schwangerschaftsdrittel und oft so früh, dass sie nicht als solche erkannt, sondern irrtümlich als starke Monatsblutung oder unregelmäßige Menstruation gedeutet wird. Das trifft auch auf die häufigste Trisomie zu, sagt Genetiker Peter Mini.
Häufigste Chromosomenstörung scheint zu sein eine Trisomie 16, die man praktisch gar nicht kennt. Also wenn wir Fehlgeburtsgewebe untersuchen, dann findet man meistens eine Trisomie 16. Es ist eine komplexe Chromosomenstörung. Die Zusammenhänge sind ebenso komplex wie auch bei der Trisomie 21. Und wir wissen, dass es praktisch nicht mit dem Überleben vereinbar ist. Wir finden das bei frühen Fehlgeburten. Diese frühen Fehlgeburten haben keine charakteristischen Fehlbildungen, dass man das erkennen könnte.
Die menschlichen Chromosomen sind ihrer Größe nach durchnummeriert, von 1 bis 22. Hinzu kommen die Geschlechtschromosomen. Je kleiner das von einer Trisomie betroffene Chromosom, desto eher überlebt das Kind, wie im Fall des Down-Syndroms der Trisomie 21.
Trisomien, die mit dem Überleben vereinbar sind, bei hohem Fehlgeburtsrisiko sind Trisomie 18 und Trisomie 13, das sind vermutlich die bekanntesten, und zahlenmäßige Anomalien der Geschlechtschromosomen, die auch mit dem Überleben vereinbar sind und die meistens keine gravierenden Konsequenzen haben, außer auf die Fruchtbarkeit.
Anders als die Folgen einer Trisomie der Chromosomen 13, 18 oder 21. Zwar sind alle drei Chromosomen genarm, enthalten also verhältnismäßig wenig Erbinformation. Trotzdem führt ihre Verdreifachung jeweils zu komplexen klinischen Störungsbildern mit teilweise schwerwiegender Symptomatik. Die Trisomie 13, auch bekannt als Petau-Syndrom, kommt mit einer Häufigkeit von einem auf 6.000 Neugeborene vor. Die meisten der betroffenen Kinder haben einen Herzfehler. Sie sind klein, Lippenkiefer-Gaumenspalten sind häufig, ebenso Fehlbildungen an Extremitäten und inneren Organen sowie Hör- und Sehbehinderungen. Die Kinder haben schwere Intelligenzdefekte und sterben meist früh, oft schon im ersten Lebensjahr. Die Trisomie 18, das Edwards-Syndrom, trifft etwa eines auf 2.500 Babys. Auch diese Kinder haben vielfältige Organfehlbildungen, zum Beispiel an Herz und Nieren, schwere Intelligenzdefekte und auch sie sterben in der Regel früh. Die Bandbreite der Symptome ist bei allen Trisomien sehr groß. Die Anzahl und Art der Symptome sowie deren Schweregrad kann zwischen den Betroffenen stark variieren. Warum das eine Kind einen Herzfehler hat und das andere nicht? Warum ein Kind mit Down-Syndrom lesen und schreiben kann und ein anderes kaum zur Sprache findet, das weiß man nicht, sagt der Humangenetiker Peter Mini vom Universitätskinderspital bei der Basel. In jedem Fall aber führt ein dreifach statt doppelt vorhandenes Chromosom zu einer Kaskade von fehlerhaften Signalen im Körper. Denn die in Überzahl vorhandenen Gene regulieren viele weitere Gene.
Man hat das an Einzelbeispielen sehr gut zeigen können und diese Regulationsveränderungen führen dann zu komplexen klinischen Konsequenzen, unter anderem zu einer Beeinträchtigung der kognitiven Funktionen, aber auch zu relativ typischen körperlichen Veränderungen, die jemand, der sich damit auskennt, auch wiedererkennen kann. Was man nicht vergessen darf, ist, dass die Unterschiede zwischen Betroffenen natürlich trotzdem sehr groß sind, weil sich Betroffene in ihren anderen Genen natürlich unterscheiden, wie wir alle voneinander.
Im Fall des Down-Syndroms heißt dies konkret von der Verdreifachung des Chromosoms 21, einem der kleinsten Chromosome, ist lediglich 1% des gesamten Erbguts betroffen. In den restlichen 99% ihres Genoms unterscheiden sich Menschen mit Down-Syndrom genauso stark voneinander wie alle anderen Menschen auch. Ungefähr eines von 700 lebend geborenen Babys kommt mit einer Verdreifachung des Chromosoms 21 zur Welt. Oder wie Astrid Gier erklärt.
Der Summe 21 ist, wenn es 2X hat und in der Mitte ist ein Chromosom. Und so bin ich auf die Welt gekommen.
Das mittlere Chromosom, wie es Astrid Gier nennt, ist für eine ganze Palette von Symptomen verantwortlich, die oft auf den ersten Blick erkennbar sind.
Ja, das ist der Unterschied ist, man merkt es an den Augen an, Form, Hinterkopf leicht oberflächlich und man sieht es mit dem einen Hand, an der linken Hand, Lebenslinie. So eine Lebenslinie sieht man an dieser Hand, die gehen hier, also gerade durch. Und das haben nur die Down-Syndrom haben.
Astrid Gier zeigt auf ihre Handinnenfläche. Die Furche unterhalb der Fingeransätze verläuft in einer geraden Linie über den Handteller. Die Gene auf dem überzähligen Chromosom sind verantwortlich für vielerlei Beschwerden und Krankheiten. Menschen mit Trisomie 21 sind klein und stämmig und etwa die Hälfte von ihnen hat einen Herzfehler. Seh- und Hörschwächen sind häufig, wie auch eine unterspannte Muskulatur, eine große Zunge, die das Sprechen erschwert, eine Unterfunktion der Schilddrüse und Probleme mit dem Immunsystem.
Ich bin Allergikerin, weil ich habe Asthma. Ich bin Asthmatikerin, bin als Kind schon. Als Kind hatte ich einen anderen falschen Grippeanfall. Und da war ich unter dem grünen Zeltdach. Ja, das, also mich stört das nicht. Ich lebe mit dem.
Nahezu alle Menschen mit Trisomie 21 haben eine mehr oder weniger stark ausgeprägte geistige Behinderung. Denn die überzähligen Gene der Trisomie führen zu regulatorischen Problemen, die sich auch auf die Hirnentwicklung und den Hirnstoffwechsel auswirken. Menschen mit Down-Syndrom haben zum Beispiel oft besondere Mühe mit dem Konzept von Zahlen und Mengen.
Also einfach nur mit den Lichten. Zahlen habe ich das können machen. Mit schwerer Rechnung habe ich ein mehr Probleme. Ja. Also die leichten Zahlen, die ich habe, kann ich sehr viel. Aber wenn es schwieriger wird, dann wird es schwierig für mich und dann wird es mir zu viel.
Ärgert Sie das auch dann?
Also das, was schwierig ist, das ärgert mich.
Aber was würde ich jetzt merken, dass Sie sich ärgern?
Ich ärgere mich, wenn es beispielsweise auf 100 oder noch mehr aufgeht beim Rechnen. Dann geht es gar nicht mehr, dann muss ich hören.
Es gibt bei jeder Form der Trisomie vorherrschende Symptome, doch keines ist obligat, nicht einmal die für Trisomie 21 typische Augenform. Und bei jeder Form der Trisomie können die vorhandenen Symptome unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Manche von Trisomie 21 Betroffene sind rund um die Uhr betreuungsbedürftig. Viele sind weitgehend selbstständig und einzelne auch erfolgreich, zum Beispiel als Filmschauspieler. Das erfüllt Astrid Gier mit Stolz.
Ja, ich habe mal einen mal gesehen, 80 Tage, wo Josh heisst, und der hat genau die gleiche Behinderung wie ich.
Neben Le Huitième Jour hat auch der spanische Liebesfilm Yo También aus dem Jahr 2009 sein Publikum gefunden. Der Hauptdarsteller, Schauspieler Pablo Pineda, hat trotz Down-Syndrom einen Universitätsabschluss gemacht. Nicht nur im Film, sondern auch im wahren Leben. Das heißt, auch die Intelligenz muss bei Trisomie 21 nicht zwingend beeinträchtigt sein. Peter Mini vom Universitätskinderspital bei der Basel vermutet in diesem Fall eine spezielle, sehr seltene Mosaiktrisomie. Das heißt, dass der Chromosomenfehler nur in einem Teil der Zellen vorhanden ist.
Wir gehen davon aus, dass es sich da um unentdeckte Mosaikbefunde handelt. Wir untersuchen ja meistens Zellen aus Blutproben, aber nie Zellen beispielsweise aus dem Gehirn oder so. Und es gibt sicher die Situation, dass nur bestimmte Körperzellen betroffen sind. Und wenn jemand eine günstige Verteilung des Mosaiks hat, kann er unter Umständen die körperlichen Besonderheiten im Zeichen aufweisen, ohne dass seine Leistungsfähigkeit in irgendeiner Weise betroffen ist.
Auch Astrid Gier hat eine Mosaiktrisomie. Einige ihrer Körperzellen haben einen normalen Chromosomensatz. Damit ist sie eine Ausnahme. Denn 95% aller Menschen mit einer Trisomie haben eine sogenannte freie Trisomie. Eine Trisomie, bei der sämtliche Zellen den Gendefekt in sich tragen. Das überzählige Chromosom stammt meist von der mütterlichen Eizelle. Nur in etwa 8% der Fälle hat die Trisomie ihren Ursprung in der Keimzelle des Vaters. Je älter die Mutter, desto größer das Risiko einer Trisomie.
Schon bei der Geburt der Frau liegen eigentlich sämtliche Eizellen schon vor und man hat die Vorstellung, dass wenn die 40 Jahre in diesem Zustand verharrt haben, ist einfach die Wahrscheinlichkeit von Irrtümern etwas größer. Aber der Mechanismus ist letztlich noch nicht endgültig aufgeklärt.
Mosaiktrisomien, bei denen nur ein Teil der Körperzellen einen verdreifachten Chromosomensatz hat, haben zwei Entstehungswege. Entweder entwickeln sich erst im Verlauf der Embryonalentwicklung die ersten Zellen mit dreifachem Chromosomensatz. Oder aber fehlerhafte Erbinformationen werden in einzelnen Zellen während der Embryonalentwicklung zurückkorrigiert. Solche Mosaike kann der im vergangenen Jahr lancierte Prena-Test nicht von einer freien Trisomie unterscheiden. Der Prena-Test, der im Blut der Mutter enthaltene Erbinformationen des Kindes analysiert, kann nichts über das Ausmaß der Trisomie sagen. Er kann Mosaike als solche nicht erkennen bzw. quantitativ erfassen. Peter Mini, medizinischer Genetiker am Universitätskinderspital bei der Basel.
Dieser Test, so wie er im Moment angeboten wird, gibt nur eine Auskunft zur häufigsten Form der Trisomie 21, also zur freien Trisomie 21 und zu einigen speziellen familiären Formen, die allerdings sehr selten sind.
Kommt hinzu, dass der Prena-Test Erbgutschnipsel erfasst und analysiert, die nicht direkt vom Kind stammen, sondern aus der äußeren Schicht des Mutterkuchens. Die Erbinformationen aus diesen Zellen enthalten häufiger fehlerhafte DNA als Zellen, die direkt vom Kind stammen. Der Prena-Test kann also unter Umständen eine Trisomie anzeigen, obwohl das Kind selber keine hat.
Das ist unter anderem ein Grund, dass wir fordern, dass ein positiver Befund bei dieser nicht-invasiven Untersuchung letztlich dann doch bestätigt werden muss. Es gibt ja Unterschiede in der Zuverlässigkeit dieser Untersuchung mit den traditionellen Untersuchungen, beispielsweise Fruchtwasseruntersuchung, die als Goldstandard gilt heute noch. Und ein Teil dieser Unterschiede, den kann man erklären durch solche Mosaikbefunde. Aber es gibt auch andere Gründe. Trotzdem ist es ein sehr zuverlässiger Test.
Trotz einiger weniger Ausnahmen, Trisomien haben in aller Regel eine deutliche geistige Behinderung zur Folge. Das zusätzliche genetische Material in den dreifach vorliegenden Chromosomen wirkt immer auch auf die besonders sensible Hirnentwicklung vor und nach der Geburt. Eine Therapie, die die Ursache, den Chromosomenfehler, beheben könnte, existiert nicht. Studien mit Substanzen, die in den Hirnstoffwechsel, in die Hirnchemie eingreifen und so zum Beispiel die Lernfähigkeit von Menschen mit Down-Syndrom verbessern, befinden sich noch in den Anfängen, liefern aber erste positive Resultate. Resultate allerdings, die erwiesenermaßen auch durch eine anregungsreiche Umgebung zu erreichen sind. Kinder mit Down-Syndrom können nämlich erfolgreich lernen, wenn sie die entsprechenden Anregungen erhalten, sagt Barbara Jeltsch, Trisomie-Expertin an der Universität Freiburg. Kinder mit Trisomie 21 lernten von den Menschen, nicht von den Dingen.
Das Lernen der Kinder mit Down-Syndrom läuft eben über soziale Kontakte. Also sie lernen dann, wenn sie mit jemandem etwas machen. Sie sind nicht von sich aus sehr stark an einer Auseinandersetzung mit der Umwelt, mit den Dingen interessiert.
Kinder mit Trisomie 21 können beim Lernen von einer speziellen Begabung profitieren. Sie gucken gern und gut von anderen ab.
Für das Lernen ist es zum Beispiel günstig, wenn Kinder mit Down-Syndrom mit anderen Kindern zusammen sind, bei denen sie Verhaltensweisen abschauen können, nachahmen können, die sie in ihrer Entwicklung weiterbringen. Also schulische Integration hat daher viele Vorteile für Kinder mit Down-Syndrom, weil sie dann eben dieses Verhalten nachahmen, Fertigkeiten, die sie von anderen Kindern eben sehen.
Doch häufig kommt der Körper dem Geist in die Quere. Die motorische Entwicklung verläuft bei Kindern mit Trisomie 21 verzögert und kann kognitiven Fortschritten im Weg stehen. Wie soll das Schreiben gelingen, wenn die Handbewegungen fahrig sind? Wie das Sprechen, wenn der Mund die Silben nicht formen kann, weil die Zunge zu groß und die Muskulatur zu schwach ist?
Bei Kindern mit Down-Syndrom ist es häufig so, dass sie vielleicht von der Feinmotorik her noch nicht so geschickt sind, aber sozial schon sehr weit. Und sie wissen genau, wie sie das Gegenüber dazu bringen können, dass sie es nicht selber machen müssen. Also sie lachen die Leute charmant an und dann macht man das für sie. Und wenn ich das mit Eltern zum Beispiel anschaue, dann sagen ganz viele, ja, das kennen wir an unserem Kind. Es ist sehr charmant und wir helfen ihm dann und es kommt dann ein bisschen zu wenig dazu, es selber zu machen. Und das muss man wissen. Man muss den Kindern eben Zeit lassen, dass sie es selber machen, weil das ist ein anderes Merkmal, die Reaktionen eigentlich meist langsamer sind und wir als normale Menschen dann viel zu schnell reagieren.
Kindern mit Trisomie 21 etwas beizubringen, verlangt von den Erwachsenen neben Geduld auch eine gehörige Portion Charmresistenz. In den vergangenen Jahren hat sich vor allem in der Sprachförderung vieles getan. Kinder, die nicht oder noch nicht sprechen, lernen sich mit Gebärden zu verständigen und finden so im Idealfall auch zur mündlichen und schriftlichen Sprache. Die im deutschen Sprachraum bekannteste Methode heißt GUK, gebärdenunterstützte Kommunikation. Barbara Jeltsch, an der Universität Freiburg Spezialistin für Kommunikation mit behinderten Kindern.
Das Lesen und Schreiben muss eingebettet sein in die gesamte Sprachförderung. Und Kinder mit Down-Syndrom können eigentlich visuell besser aufnehmen als auditiv. Also wenn sie Dinge sehen, dann lernen sie besser als etwas, was hintereinander kommt, wie die Sprache. Und deshalb macht es Sinn, wenn man für die Sprachförderung der Kinder Bilder verwendet, Gebärden verwendet, Lautsprache aber auch verwendet und dann eben auch geschriebene Sprache. Eigentlich mit dem Ziel, dass die Kinder die Lautsprache lernen, weil für die Verständigung in unserer Gesellschaft die Lautsprache, die Wortsprache die wichtige ist. Aber sie lernen dabei eben auch lesen. Und es gibt einige Kinder mit Down-Syndrom, die schon sehr früh lesen lernen, und zwar einfach die ganzen Wörter. Da gibt es ein Bild vom Ball, eine Gebärde des Balls und dann eben auch Ball geschrieben. Das heißt, dass es ein Symbol gibt für einen Gegenstand. Und das ist eine ganz wichtige kognitive Leistung, die für das Lesen eben auch eine Grundlage bietet.
Kindern mit Down-Syndrom fällt das Sprechenlernen leichter, wenn sie Gebärden, Gesten oder Bilder verwenden. Oft können Kinder sich auf diese Weise zum ersten Mal überhaupt verständlich machen. Das erleichtert und entspannt, denn Sprachlosigkeit ist auch für Kinder mit einer Trisomie schwer zu ertragen und führt nicht selten zu aggressivem Verhalten. Sind die Wörter erstmal da, verschwinden die Aggressionen oft von selber.
Ich habe da vor allem auch Erfahrungen von Müttern im Kopf, die richtig glücklich wurden darüber, dass sie merkten, dass ihr Kind ihnen etwas mitteilen kann. Ich kenne persönlich eine Mutter, die bei ihrem Sohn, der sehr schwer behindert ist mit dem Down-Syndrom und eigentlich kaum Lautsprache spricht, einige Wörter, die haben ein Heft geführt von der Schule zur Mutter und wieder zurück, also damit eine Kommunikation möglich war. Jedenfalls haben die Kerzen gezogen. Und die Mutter hat dann das in diesem Kommunikationsheft gesehen und hat gesagt, ach schön, habt ihr Kerzen gezogen. Und dann hat er in seinem Ordner mit den Bildern gesucht und auf ein Bild gezeigt, das war langweilig. Und damit konnte er etwas ganz anderes noch mitteilen, nicht nur was er getan hat, sondern auch wie er sich dabei gefühlt hat.
Heute lernen viele Kinder mit Trisomie 21 dank gezielter Sprachförderung lesen und schreiben. Es reicht vielleicht nicht, um komplexe Texte zu verstehen, aber um eine Notiz zu schreiben, in den richtigen Bus zu steigen oder ganz einfach das zu tun, was andere Kinder und Jugendliche im selben Alter auch tun.
Ich weiß auch von Jugendlichen, die mittlerweile sehr gut umgehen können mit iPhones oder Handys und SMS schicken. Das ist wunderbar für sie.
Also ich habe einen Nachteil und ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Ja, das kann ich sehr gut brauchen. Also als Notfall oder wenn jemand anruft, dann gerne, ja.
Eigentlich war nicht vorgesehen, dass Astrid Gier lesen und schreiben lernt. Sie ging in den 1980er Jahren in eine Sonderschule. Der Umgang mit Buchstaben stand damals nicht auf dem Lehrplan. Doch Astrid insistierte. Sie wollte lernen, was ihre älteren Schwestern schon lange konnten, mit Hand und Kopf.
Ja, Handarbeit vor allem habe ich gern gemacht, wie Knöpfen und Strickflöteln und eben Lesen, Schreiben mit Grossbuchstaben.
Lesen Sie zum Beispiel Bücher?
Ich lese Bücher, aber nur mit Grossbuchstaben. Ja, das, ich lese sehr gern, ja.
Was sich Astrid Gier als Kind gewünscht hat, ermöglicht ihr heute als Erwachsene ein weitgehend selbstständiges Leben. Buchstaben sind für sie keine bedeutungslosen Zeichen, sondern Wegweiser und Türöffner. Die 38-jährige quirlige Frau kann den öffentlichen Verkehr benutzen, einkaufen und telefonieren. Autonomie ist ihr wichtig, das betont sie immer wieder. So wichtig, dass sie eine Weiterbildung absolviert hat, um in einer Wohngemeinschaft leben zu können.
Da habe ich gesagt, nein, jetzt bin ich selbstständig. Ich will selbstständig werden. Da habe ich 2 Jahre Wohnschule gemacht. Und durch das habe ich es geschafft, dass ich auf den Weg gekommen bin, auf 7a.
Sind Sie stolz?
Ich bin sehr stolz.
Was lernt man denn in einer Wohnschule?
Also erstens Selbstständigkeit, eben mit Putzen, Waschen, Kochen. Ja, und das Wochenende auch selber alleine gestalten.
Das ist nicht immer einfach. Die Selbstständigkeit fordert Astrid Gier stärker als nicht behinderte Menschen. Aber Astrid Gier will damit auch ein Zeichen setzen gegen außen.
Ich wollte ausziehen, weil es aber schon lange mein Wunsch war. Ja, das, ich bin eine, ich tue nicht, ich habe meine Eltern sehr gern, aber ich tue nicht, wenn ich meine Eltern gerne habe, tue ich nicht gern um mich klammern wie ein Kind.
Haben Sie denn das Gefühl gehabt, man könnte meinen, Sie würden klammern?
Nein, eigentlich nicht mehr. Früher habe ich das sehr viel gemacht. Aber seitdem ich älter werde, ist das gar nicht mehr so.
Nicht immer ist klar, woher der Wunsch nach Selbstständigkeit kommt. Denn auch behinderte Menschen spüren den gesellschaftlichen Druck, möglichst fit und flexibel sein zu müssen. Das gilt auch für deren Eltern, beobachtet Barbara Jeltsch, Professorin für Heilpädagogik an der Universität Freiburg. Die Erwartung, Eltern müssten aus ihren Kindern das Bestmögliche herausholen und der damit verbundene Förderboom haben mittlerweile auch sie eingeholt.
Diese Anforderung, dass die Kinder eben möglichst leistungsfähig sein sollen, die geht an alle. Und die scheint mir verschärft zu sein, wenn das Kind mit seinen Startbedingungen gewissermaßen nicht ganz so leistungsfähig sich zu entwickeln scheint wie andere. Also so im Sinne von, wenn du schon nicht imstande bist, ein gesundes Kind zu produzieren, musst du wenigstens so viel fördern, dass es möglichst normal wird. Und dieser Druck, der ist schon bei den Eltern vorhanden. Das merkt man auch. Es gibt Familien, die eine Menge von Therapien suchen. Also es ist klar, dass kleine Kinder, gerade im Vorschulalter, dass hier Förderung etwas bringen kann. Aber man kann nicht durch Förderung das Kind normal machen. Das geht nicht.
Dennoch, die Kombination von Entwicklungsförderung und guter medizinischer Betreuung hat in der jüngeren Vergangenheit die Lebensqualität und die Lebensdauer von Menschen mit einer Trisomie markant gesteigert. Vor 100 Jahren lag die durchschnittliche Lebenserwartung von Menschen mit Down-Syndrom noch bei 12 Jahren. Heute beträgt sie 60 Jahre und viele Betroffene erreichen das Pensionsalter. Damit entstehen ganz neue Herausforderungen. Wo sollen diese Menschen ihren letzten Lebensabschnitt verbringen und wer bezahlt die Betreuung der oft schon frühzeitig dementen Menschen? Denn die Invalidenversicherung trägt die Kosten in Behinderteneinrichtungen nur bis 65. Damit wird die IV für Menschen mit Trisomie 21 im Alter zu einem Problem, wie sie es schon zu Beginn ihres Lebens war. Das Down-Syndrom wird von der IV nicht als Geburtsgebrechen und damit nicht als vergütungsberechtigt eingestuft. Die geistige Behinderung ist zwar anerkannt und die heilpädagogische Unterstützung wird von der IV bezahlt. Doch um die Entschädigung medizinischer Maßnahmen müssen die Eltern oft kämpfen. So wird etwa die Physiotherapie zur Behandlung der typischen Muskelschwäche nicht von der Invalidenversicherung beglichen, sondern, wenn überhaupt, nach Abzug eines Selbstbehalts von den Krankenkassen. Für Peter Mini, medizinischer Genetiker am Universitätskinderspital bei der Basel, ein Skandal.
Ich glaube, es ist tatsächlich ein Skandal, dass man in der Schweiz heute kein verbrieftes Anrecht auf Unterstützung hat für ein Kind mit Down-Syndrom. Vor allen Dingen ist es nicht einsehbar, was die Gründe für diese Entscheidung sind. Und solche Reserviertheit bei der Bereitschaft, Kinder und Erwachsene mit angeborenen Behinderungen zu unterstützen, finden wir vielfach auch bei der Krankenversicherung, die sich sehr schwer tut, genetische Untersuchungen beispielsweise zu finanzieren.
Genetische Untersuchungen, die individuelle Diagnosen und spezifische Therapien erlaubten. Für Menschen, die in bestimmten Bereichen ein Defizit haben, in anderen aber ganz spezielle Begabungen. So jedenfalls sieht das Astrid Kier. Sie ist stolz auf ihr Anderssein und ist überzeugt, dass sie der Gesellschaft gerade wegen ihrer Besonderheit etwas Einmaliges geben kann. Etwas, das sich nicht in Franken und Rappen beziffern lässt und das niemand in Rechnung stellt.
Besides Down-Syndrom, Trisomie 21, Frauen und Männer können auch die anderen trösten. Die sind wie Schutzengel, die einen braucht.
Sind Sie manchmal auch ein Schutzengel?
Ja, das bin ich.
Die vielen Gesichter der Trisomie. Ein überzähliges Chromosom und seine vielfältigen Folgen. Sie hörten eine Sendung von Katharina Boxler auf SRF 2 Kultur.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.